Vertrag ist Vertrag, das gilt auch bei mündlichen Zusagen. Was ihr tun könnt, wenn ein Unternehmen das anders sieht, besprechen wir im heutigen Podcast.
Vorsicht Kunde, der Verbraucherschutz-Podcast des CT-Magazins.
Herzlich willkommen bei Vorsicht Kunde, dem Verbraucherschutz-Podcast des CT-Magazins. Ich bin Ulrike Kuhlmann, ich bin Redakteurin beim Computermagazin CT, das diesen Podcast produziert. Ich befasse mich in CT mit allem, was leuchtet, noch ein bisschen anderen Sachen und ich bin Gastgeberin dieses Podcasts und ich freue mich sehr, dass ihr heute bei uns seid. Im Vorsicht Kunde Podcast beschäftigen wir uns mit realen Streitfällen zwischen einem Kunden auf der einen Seite und Händlern, Herstellern oder Serviceanbietern auf der anderen. Was der Kunde dabei erlebt hat und wie die Gegenseite verfahren wollte, haben wir bereits im CT-Magazin geschildert. Im Podcast Vorsicht Kunde wollen wir jetzt näher auf die rechtlichen Hintergründe eingehen. Wir beleuchten, wem hier eigentlich was zusteht, wo jeweils der Knackpunkt des Streitfalls lag und welche Konsequenzen ihr daraus ziehen könnt, falls euch etwas Ähnliches passiert. In unserem heutigen Vorsicht Kunde-Fall geht es um telefonische Angebote, mündliche Zusagen und ungeplante Änderungen bei Mobilfunkverträgen. Im Podcast klären wir dazu folgende Fragen. Welchen Wert haben mündliche Verträge? Ist ein Unternehmen an die Zusagen seiner Mitarbeiter gebunden? Und wann lassen sich bestehende Verträge von beiden Seiten beenden? Dazu habe ich mir meine beiden Gäste eingeladen. Das ist zum einen mein geschätzter Kollege Urs Mansmann. Urs ist bei CT Spezialist für Mobilfunk. Er hat in CT das Thema Verbraucherschutz auf dem Schirm und weiß um sämtliche Vertragstücken. Hallo Urs.
Hallo Ulrike.
Außerdem ist Rechtsanwalt Niklas Mühleis in unserer Runde. Als realitätsnaher Paragraphenreiter kennt er sich bestens im Verbraucherrecht aus. Dadurch kann er viele unserer Fragen im Handumdrehen rechtlich einordnen, worüber wir sehr froh sind. Hallo Niklas.
Hallo Ulrike, aber Paragraphenreiter ist ein ganz bisschen uncharmant.
Oh, das war nicht so gemeint. Bevor wir richtig loslegen, möchte ich euch kurz auf unsere Rubrik Abgeheftet neugierig machen. In jeder Folge öffnen wir darin die Schatulle des unnützen Wissens und liefern euch manchmal nützliche, manchmal auch unwesentliche, aber auf jeden Fall unterhaltsame Infos zu kleinen Dingen des Alltags. Mit diesem Wissen werdet ihr garantiert in jeder Gesprächsrunde glänzen können. Im heutigen Abgeheftet geht es, wie im Vorsicht-Kunde-Fall, um mündliche Informationen. Allerdings nicht fernmündliche, sondern solche per PEDIS. Wir sprechen über den Marathonlauf. Dazu später mehr. Vielleicht habt ihr das auch schon mal erlebt. Es ruft euch ein Mitarbeiter eures Mobilfunkanbieters an und macht euch ein tolles Angebot für einen neuen Vertrag. Ihr seid angetan, aber doch ein bisschen unsicher, wie seriös der Anrufer ist, beziehungsweise wie es um dessen Angebot bestellt ist. Außerdem hättet ihr gerne mehr Zeit, über das Angebot nachzudenken und es mit anderen Verträgen zu vergleichen. Aber der Anrufer macht ordentlich Druck und überredet euch schließlich einzuschlagen. So erging es auch Tobias A.
Tobias A. möchte seinen Mobilfunkprovider wechseln. Nach seiner fristgerechten Vertragskündigung wird ihm in einer telefonischen Rückgewinnungsaktion ein reizvoller Vertrag angeboten. Dieser enthält ein großes Datenvolumen sowie eine Multisim und als Abschlussprämie obendrauf eine Apple Watch. Tobias A. geht auf das Angebot ein. In der schriftlichen Vertragszusammenfassung, die wenige Tage später eintrudelt, sollen die beiden Multisim nun knapp 5 Euro je Stück extra kosten. Weil Tobias A. das Angebot dennoch günstig findet, erhebt er keine Einwände. Das ändert sich allerdings schlagartig, als die erste Rechnung eintrifft. Statt 5 Euro sollen die Multisim nun jeweils 30 Euro kosten. Nach einer telefonischen Beschwerde beim Kundenservice blieb die erhoffte Rechnungskorrektur allerdings aus. Auf eine schriftliche Beschwerde entschuldigt sich der Provider bei Tobias A., es habe sich um eine Fehlinformation im Zuge der Beratung gehandelt. Von dem günstigen Multisim-Angebot will der Provider allerdings nichts mehr wissen. Alternativ bietet er an, den Vertrag zu den alten Konditionen weiterzuführen und verlangt die Apple Watch zurück. Das erbost Tobias A. sehr. Statt eines Beratungsfehlers handle es sich um eine wirksam geschlossene vertragliche Vereinbarung. Die jetzige Benachrichtigung wertet er als Versuch, die Vertragsbedingungen nachträglich zu seinem Nachteil zu ändern. Wie kann das sein?
Vielleicht klären wir zunächst, was es mit den strittigen Multisim auf sich hat. Also was sind Multisim, wofür braucht man diese und was ist eigentlich der Unterschied zwischen Kartensim und eSim? Urs, könntest du das erklären?
Gerne. Eine Multisim ist eine zusätzliche SIM-Karte, die auf einen Vertrag läuft. Also ich habe einen Vertrag mit einer Mobilfunknummer, da ist ein Datenvolumen dabei oder eine Flatrate und ich bekomme dafür eine SIM-Karte. Das ist der Normalfall. Mit einer Multisim bekomme ich auf diesen Vertrag weitere SIM-Karten. Die werden auch mit dem Datenvolumen versorgt. Wenn ich damit telefoniere, dann geht es auch auf die Flatrate des Vertrags mit drauf. Die kosten zusätzlich Geld. Die sind gedacht für zusätzliche Geräte des gleichen Besitzers. Also beispielsweise ein Notebook oder ein Tablet, eine Apple Watch, eine Fitnessband, was auch immer. Da kann ich diese zusätzlichen Karten einsetzen.
Wobei ich ja in eine Watch keine Karte einsetze. Da habe ich ja normalerweise eine eSIM, ne?
Ja, eine eSIM ist wieder was ganz anderes. Ich habe die normale physische SIM. Das ist die SIM-Karte, wo alle Informationen drauf gespeichert sind. Und bei der eSIM ist dieser Chip, der auf der SIM-Karte drauf ist, fest im Gerät verbaut und wird über die sogenannte Luftschnittstelle, also über das Mobilfunknetz, mit den SIM-Kartendaten bestückt. Das heißt, ich lege nicht die Karte mit ihren Daten ein, sondern die Daten, die auf diesen Chip drauf müssen, die kommen per Mobilfunk oder per WLAN, werden auf das Gerät draufgeladen. Ich habe dann genauso eine SIM-Karte. Es ist nur ein anderer Prozess, wie diese Daten dieser SIM-Karte in mein Handy reinkommen.
In dem Fall von Tobias A. hatte der ja ein Angebot über zwei herkömmliche SIM-Karten. Das war im Rahmen einer Rückgewinnungsaktion. Das kennt man ja. Man will eigentlich Vertrag kündigen und dann ruft der andere und sagt, ja, wollen Sie nicht doch. Das gibt's ja nicht nur beim Mobilfunk, das gibt's ja bei allen Verträgen. Wenn man jetzt so einen Anruf kriegt, wie seriös sind dann solche Rückgewinnungsaktionen oder die Angebote darin? Kann man das sagen, Urs?
Sagen wir so, die Kundenrückgewinnung dient ja dazu, einen Kunden, der aus irgendeinem Grund nicht mehr will, wieder umzustimmen. Den dabei zu verärgern, indem ich ihm falsche Versprechungen mache, ist vielleicht nicht unbedingt eine erfolgversprechende Taktik. Deswegen gehe ich davon aus, dass solche Rückgewinnungsangebote natürlich ernst gemeint sind und dass die meistens auch seriös sind. Nur das Problem ist, auf der anderen Seite arbeiten Menschen und diese Menschen stehen unter Leistungsdruck, unter Abschlussdruck. Die werden teilweise bezahlt nach Abschlüssen und haben auch die Erfahrung gemacht, dass wenn man dem Kunden ein bisschen ein X für ein U vormacht, dass nicht jeder Kunde dann nachher erbost reagiert und dass sich das dann unterm Strich doch auszahlt, weil der ein oder andere bei der Stange bleibt. Also es ist ein zweischneidiges Schwert. Meistens funktioniert es gut, aber manchmal hat man es dann auch mit Verkäufern zu tun, die nicht ganz die Wahrheit sagen.
Niklas, jetzt bist du gefragt. Wie verbindlich sind denn eigentlich solche mündlichen Zusagen? Sind die genauso verbindlich wie eine schriftliche Zusage oder wie ein schriftlicher Vertrag?
In den allermeisten Fällen tatsächlich ja. Es ist ja ein weit verbreitetes Vorurteil, dass ein Vertrag ist nur, wenn ich Tinte auf Papier gesetzt habe und dann ist das ein ganz langer Text und da sind da ganz viele Paragraphenzeichen drin und so weiter und so fort. Das ist natürlich Blödsinn. Selbst der morgendliche Brötchenkauf ist der Abschluss eines Vertrages, nämlich eines Kaufvertrages. Und das passiert sogar in der Regel ja mit sehr, sehr wenig Worten. Zwei normale, dann wird der Breiten gesagt und dann geht man wieder und hat am besten Fall noch das Geld zwischendurch auf den Tresen gelegt. In dem Fall gibt es sehr wenige Verträge, wo tatsächlich die Schriftform erfordert wird. Das sind zum Beispiel Mietverträge, Arbeitsverträge, ein Pflegevertrag. Was vielleicht Leute, die sich auch mal ein eigenes Haus gekauft haben oder verkauft haben, der Kaufvertrag über Grundstücke, wobei da noch die Sonderlocke besteht, die müssen beispielsweise notariell beglaubigt werden.
Wenn ich jetzt so ein Gespräch gehabt habe, also der hat mich im Prinzip am Telefon ein bisschen überfallen, hat mir irgendwie eine Kante ans Bein gequatscht und hat mich überzeugt, dass es ein tolles Angebot ist. Wie gehe ich dann eigentlich vor? Mache ich dann mir so ein Gesprächsprotokoll? Bitte ich den, mir das schriftlich zu bestätigen? Was ist sinnvoll?
Also grundsätzlich ist es immer sinnvoll, bei solchen Telefonverträgen sich das auch selber nochmal aufzuschreiben. Insbesondere die Hard Facts oder wie der Jurist sagen würde, die Essentiale Nigoti. Also wann geht es los, welcher Preis, wie lange gibt es Multisims, zu welchen Konditionen, eine Apple Watch, welcher Typ. Das ist schon sehr sinnvoll, dass man sich das aufschreibt, denn das wirst du ja wahrscheinlich auch bestätigen können. In den allermeisten Fällen gibt es kurz danach so eine Kurzzusammenfassung per E-Mail, wo das nochmal alles drinsteht. Und dann könnte es natürlich auch schon sein, dass da das eine oder andere voneinander abweicht.
Genau, ja, das war in diesem Fall ja tatsächlich auch so. Der Anrufer hat ja eine Kurzzusammenfassung geschickt. Da sollte die versprochene SIM-Karte jetzt oder die beiden sollten jetzt 5 € ungefähr pro Karte kosten, was aber im Rahmen des Angebotes immer noch vernünftig ist, weswegen der Mensch da jetzt gar nichts dagegen gesagt hat. So, aber die Frage ist natürlich, wenn da jetzt was ganz anderes drinsteht, was mache ich dann?
Dann kann ich vom Vertrag zurücktreten oder ich kann auch meine Willenserklärung anfechten, um sozusagen sich selber aus diesem Vertrag zurückzuziehen. Man kann aber natürlich auch die Flucht nach vorn machen und sagen, Moment mal, das haben wir aber nicht vereinbart. Ich habe mir das aufgeschrieben, das ist hier auch mit Tonbandaufnahme dokumentiert worden und an diesen Vertrag fühle ich mich auch gebunden. Und dann wird es in der Regel interessant.
Gibt es nicht, Urs, so eine Klausel, wenn ich mündlich was verabredet habe, also dann bin ich ja eigentlich daran gebunden, aber ich habe irgendwie 14 Tage Zeit zu sagen, ach nee, das war doch nicht so?
Ich kann den Vertrag widerrufen, ja, weil er ist ja telefonisch abgeschlossen worden. Alles, was Haustürgeschäft oder telefonisch, da wo ich als Kunde in einer schwachen Position bin, da wo ich mich überrumpeln lasse, da habe ich die Möglichkeit, 14 Tage lang zu sagen, nee, ich will doch nicht. Mal ganz unjuristisch gesprochen, aber
ist aber sehen wir es
mal andersrum. Man macht mir ein gutes Angebot. Ich will das gerne so haben. Ich möchte ja nicht widerrufen, sondern man hat mir ein wirklich gutes Angebot gemacht und das will ich gerne haben. Und dann gibt man mir das nicht, dann werde ich ja nicht widerrufen, sondern dann werde ich drauf bestehen. Ich möchte das so haben, wie wir es vereinbart haben. Und die Anbieter sind ja immer ganz schnell dabei, den Kunden zu binden für 2 Jahre. Das geht in beide Richtungen. Die Anbieter können nur unter ganz engen Bedingungen sagen, wir fühlen uns unsererseits nicht dran gebunden. Wenn der Kunde sagt in einem 2-Jahres-Vertrag nach einem Jahr, ich brauche den Vertrag nicht mehr, ich bin arbeitslos geworden oder krank oder sonst was, dann sind die Anbieter vollkommen gnadenlos. Und genauso sollte man das als Kunde auch sein. Wenn in der 2-jährigen Mindestvertragslaufzeit jemand ankommt und sagt, ach, wir haben es uns anders überlegt und das wird teurer. Nein, da besteht man drauf. Wie man das durchsetzt, weiß Niklas.
Hier war es ja so, dass der Provider, also der sozusagen Arbeitgeber dieses Beraters, der hat ja dann Rückzug gemacht und hat gesagt, nee, der Berater hat irgendwie Unsinn erzählt, solche Verträge haben wir überhaupt nicht. Das können wir leider nicht abschließen. Was ist denn davon zu halten, Niklas?
Also das kann unter Umständen tatsächlich eine Anfechtung des eigenen Vertrages gewesen sein. Das steht, also das, die Anfechtung bedeutet immer, ich fechte meine Willenserklärung an. Das ist in den 142 BGB fortfolgende geregelt und die Gründe für eine Anfechtung findet man in 119 fortfolgende BGB. Aber es heißt im Grunde genommen, ich bin erstmal, das ist so der Regelfall, ich unterlag einem Irrtum. Ich wollte eigentlich 2 Packungen Mehl kaufen und habe dann aus Versehen 20 Packungen Mehl bestellt, weil ich mich vertippt habe oder irgendwie sowas. Und dann fechte ich meine Willenserklärung an, weil ich hier einem Irrtum unterlag.
Kann denn der Anbieter auch seine Willenserklärung anfechten?
Selbstverständlich, das steht natürlich beiden Vertragsparteien zu, dieses Recht der Anfechtung. Aber es müssen eben die Gründe für eine Anfechtung vorgelegen haben. Das ist der Irrtum, der Übermittlungsfehler. Also beispielsweise, es gab eine Unterbrechung im Telefonat und ich habe dann anstelle von 22 habe ich dann nur 2 bestellt oder es gab ein unleserliches Fax oder solche Geschichten. Oder ich habe einen Vertrag nur unter Drohung oder Täuschung geschlossen. Dann kann ich auch meine Willenserklärung anfechten. Und die Wirkung davon ist, der Vertrag gilt von Anfang an als nichtig, als wenn er niemals zustande gekommen wäre.
Das heißt aber, in diesem Fall war es ja nicht der Tobias A., der den Vertrag erstmal anfechten sollte. Der war ja eigentlich ganz zufrieden mit seinem Vertrag, sondern es war der Provider, der sagte, ach nee, mein Berater hat Unsinn erzählt, das gilt alles nicht.
Ja, ist die Frage, ob das tatsächlich eine Anfechtung gewesen ist. Ich traue es schon Mobilfunkanbieter zu, die richtige Nomenklatur zu verwenden. Das muss jetzt nicht jeder Verbraucher muss immer sagen, das ist die Anfechtung, das ist der Widerruf, das ist der Rücktritt. So, dann reicht es auch, wenn man sagt, ich möchte mich vom Vertrag lösen. Aber jetzt irgendwie so, ja, der Vertrag ist nicht zustande gekommen, weil das haben wir gar nicht vorgesehen. Also erfüllt aus meiner Perspektive nicht so richtig die Anforderung einer Anfechtung, weil da muss ich sagen, zumindest wenn man schon so ein großes Unternehmen ist, ja, der Vertrag ist so nicht zustande gekommen, hier unterlag der Berater einem Irrtum, das konnte, wollte er so gar nicht erklären, irgendwie solche Geschichten, das müsste dann schon ein bisschen griffiger gefasst werden. Diese Verträge sind bei uns nicht vorgesehen, tue ich mich gerade aktuell ein bisschen schwer, da jetzt einen Anfechtungsgrund zu erkennen.
Zumal er, dieser Berater ja auch dies schriftlich hinterhergeschickt hat, was er angeboten hat, mit einer kleinen Modifikation, dass eben die Karte doch ein bisschen mehr kosten sollte. Aber macht das einen Unterschied, wenn ich das auch nochmal schriftlich habe?
Ein Riesenunterschied, denn die Bestätigung über eine ja eigentlich irrtümlich geschlossene Willenserklärung schließt das Recht auf Anfechtung aus. Also nehmen wir mal an, ich habe jetzt aus Versehen 20 Packungen Mehl statt 2 bestellt oder sagen wir Laptops und dann wird mir das nochmal geschickt. Hallihallo, hier Herr Mühleis, hier Ihre Bestellbestätigung über 20 Laptops und gucke ich. Ich wollte eigentlich nur 2, aber es ist ein gutes Angebot, dann bestelle ich halt 20 Laptops, wozu auch immer ich die brauchen sollte. Dann habe ich den Vertrag ja nochmal bestätigt und dann kann ich auch nicht hinterher kommen, Moment mal, eigentlich wollte ich ja nur 2, dann habe ich mich vertippt, ach, vielleicht fechte ich dann doch noch an. So geht's natürlich nicht, irgendwo muss natürlich auch Treu und Glauben und eine Verlässlichkeit von Verträgen bestehen.
Also dann war der Tobias A. schon auf der richtigen Seite, indem er gesagt hat, Moment mal, das war kein Versehen, sondern der hat mir das sehr wohl angeboten, der hat mir das auch schriftlich nochmal bestätigt und jetzt seid ihr aber an diese Vereinbarung gebunden.
Definitiv.
Trotzdem hat sich der Provider ja sehr schwer damit getan, das kann man ja so sagen. Was kommt es eigentlich häufig vor, dass Verträge innerhalb von Laufzeiten geändert werden?
Das kommt ganz selten vor. Zum einen, weil bisher in den vergangenen Jahren, 10, 20 Jahren, die Preise tendenziell immer gefallen sind. Dass sie jetzt wieder steigen, ist tatsächlich eine markante Trendwende. Das war früher nicht so. Früher sind die kontinuierlich gefallen. Und das veranlasst ja die Kunden dazu, mal zu gucken, was so am Markt los ist. Das will ich als Provider nicht. Ich will, dass der Kunde zufrieden ist und bezahlt und ich lasse den ganz in Ruhe, damit er nicht auf die Idee kommt zu kündigen. Sonst kriegt meine Kundenrückgewinnungsabteilung zu viel zu tun.
Und kommt dann mit tollen Beratungsleistungen. Wenn in meinem Vertrag sowas steht wie, das läuft über 24 Monate und danach verlängert sich der Vertrag automatisch um ein Jahr, wenn ich nicht innerhalb von so und so viel und so gekündigt habe. Nein?
Nein, das geht gar nicht mehr.
Wir sehen uns.
Das ist, da hat sich tatsächlich die Rechtslage zugunsten des Kunden geändert. Früher war das so. Früher haben die Verträge sich immer ein Jahr verlängert, was für den Kunden ganz unkomfortabel war, weil es gab so quasi einen Stichtag, zu dem er kündigen konnte. Und der jetzt dann irgendwann im Laufe des Jahres den Vertrag nicht mehr gebraucht hat, er kam zu diesem Zeitpunkt nicht raus.
Genau, das ist mir häufiger schon passiert, dass ich dann irgendwie gedacht habe, oh Mann, jetzt habe ich es wieder verpasst zu kündigen.
Passiert nicht mehr, weil das ist jetzt nicht mehr zulässig. Da hat der Gesetzgeber tatsächlich mal im Sinne des Verbrauchers eingegriffen und gesagt, wenn die Mindestvertragslaufzeit abgedient ist, dann kann man den Vertrag monatlich kündigen. Das ist jetzt viel kundenfreundlicher geregelt. Muss ich eigentlich nur merken, ich habe die 2 Jahre Laufzeit und danach kann ich jederzeit raus. Also zumindest mal bei Telekommunikationsverträgen.
Jederzeit heißt, also ich nehme mal ein Beispiel. Es ist irgendwie Mitte März und ich möchte jetzt eigentlich raus aus meinem Vertrag. Dann kann ich den kündigen und dann ist zu Ende April Schluss. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ich weiß gar nicht, wie die Fristen sind. Niklas, wie sind die Fristen genau?
ist im Zweifelsfall auch immer nochmal im Vertrag geregelt, wie weit im Vorlauf zu einem Monat gekündigt werden kann. Aber diese monatliche Kündigung heißt tatsächlich, ich habe der Vertrag, also dies ist ja auch nicht immer mehr der Stichtag der 30. oder 31. eines Monats, sondern ich habe den Vertrag zu einem 6. geschlossen. Dann ist der erste Tag eines neuen Vertragsmonats der 6. und der letzte ist der 5. des vorherigen Monats. Insofern ist das mittlerweile ein ziemlich wilder Westen geworden, was das angeht.
Wenn ich jetzt noch einen alten Vertrag habe, da steht das ja noch nicht drin. Da steht ja noch sowas wie verlängert sich automatisch und so. Ist das dann hinfällig, was da drin steht, aufgrund der neuen Gesetzeslage?
Auf jeden Fall. Das ist eine nichtige Klausel. Und nichtige Klausel können nicht mehr angewendet werden. Was ich aber immer empfehlen kann, ist, sich auch mal mit den korrekten Begrifflichkeiten auseinanderzusetzen. Und vielleicht auch mal den einen oder anderen Rechtsblock mal durchzugucken. Dann sagt man vielleicht, ich drohe Ihnen mit einer negativen Feststellungsklage oder irgendwie solche Sachen. Also was auch immer. Ulrike, ich sehe dein Gesicht. Was ist das denn? Ja, das ist das.
Das ist kompliziert, Herr Rechtsanwalt.
Ja, genau. Das ist also eine negative Feststellungsklage ist eine Klage, die das Ziel hat, festzustellen, dass ein bestimmter Rechtsanspruch nicht besteht. So, wenn man mit solchen Begrifflichkeiten dann vielleicht schon mal um die Ecke kommt oder mal anderen Sachen, dann ist natürlich auch schon für den Provider klar, okay, da haben wir jemanden, der kennt sich zumindest mit ein paar Rechtsthemen schon mal aus, und das ist was anderes als jemand brüllt in der Kundenhotline den armen Berater, die arme Beraterin erstmal eine halbe Stunde lang an.
Eine gute Idee sind auch solche Musterbriefe. Für so standardmäßige Probleme gibt es oft von Verbraucherverbänden und so weiter. Gibt es Musterbriefe? Wenn ich so einen einsetze, wissen die auch, aha, hat sich informiert. Und da wird man tatsächlich dann etwas anders behandelt, als wenn die davon ausgehen, der hat überhaupt keinen Plan.
Solche Musterbriefe findet man meistens bei den Verbraucherzentralen oder so, ne?
Man muss nochmal googeln, Preiserhöhung, Sonderkündigungsrecht, da ist praktisch der dritte Treffer, ist schon Musterbrief. Die Verbraucherzentralen sind in der Regel schon ein sehr guter Tipp, weil was machen die denn anderes, als sich um Verbraucherrechte zu kümmern? Die haben dann schon die richtigen Vorlagen. Da sind meistens auch schon mal ein paar Paragraphen genannt. Also so für so einen rechtlich kompetenten Eindruck ist das schon mal ganz schön, wenn man auch mal eine Rechtsgrundlage irgendwo nennen kann.
Da ist was dran. Ja, super. Bevor wir jetzt das Ganze nochmal zusammenfassen und auflösen, wie es denn Tobias A. gegangen ist, möchte ich noch kurz zu meiner Lieblingsrubrik kommen, dem
Abgeheftet.
Darin geht es heute, wie versprochen, um den Marathonlauf. Marathon, das war ein Dorf im antiken Griechenland an der Ostküste von Attika, nordöstlich von Athen. Dort in der Ebene fand 490 vor Christus die berühmte Schlacht zwischen Athenern und Persern statt. Am Ende der kriegerischen Auseinandersetzung eilte der Legende nach ein Bote vom Schlachtfeld nach Athen, um den Sieg der Athener zu verkünden. Er erreichte sein Ziel, überbrachte die Nachricht, sowas in der Art wie "Wir haben gesiegt" und fiel tot um. Ob die Geschichte stimmt, ist historisch nicht belegt. Aber als man bei den ersten Olympischen Spielen der Neuzeit erstmals einen Marathon veranstaltete, wollte man an diese Legende erinnern. Die Spiele fanden am 10. April 1986 in Athen statt und es wurde genau dieser Lauf von Marathon, dem besagten Ort, nach Athen durchgeführt. Die Strecke betrug ungefähr 38 Kilometer. Im Jahr 1900 bei den Spielen in Paris lief man dann beim Marathonlauf 40,2 Kilometer. Um eine genaue Streckenvermessung kümmerte man sich seinerzeit nicht. Mal wurden 38 gelaufen, mal 41, mal 40. Je nach den örtlichen Gegebenheiten. Das änderte sich erst 1908 zu den Olympischen Spielen in London. Die englische Königsgemahlin Alexandra wünschte sich, dass der Start des Marathonlaufs von ihrem Fenster im Palast Windsor zu sehen ist. Also startete der Kurs unter ihrem Balkon an Schloss Windsor und ging bis ins Olympiastadion. Und das waren rein zufällig genau 42,195 Kilometer. Diese Distanz wurde fortan für Spiele verbindlich festgelegt und wird seit 1921 weltweit bei jedem Marathon gelaufen. Und jetzt kommen wir mal zurück zu Tobias A. Da habe ich noch eine letzte Frage. Darf der Provider eine Abschlussprämie zurückverlangen, wenn der Fehler bei ihm gelegen hat, bei der Beratung oder bei dem Vertrag?
Wenn der Vertrag rückgängig gemacht wird, dann ja. wenn der Vertrag nicht rückgängig gemacht wird, wenn man sich dann irgendwie, wie auch immer, daran festhält, dass man doch jetzt diesen Vertrag oder die Vertragsverlängerung beibehalten möchte, dann nicht.
Ja, das ist dieser Passus, alles zurückgewähren, quasi den Zustand wiederherstellen, als ob es keinen Vertrag gegeben hätte. Und vor dem Vertrag lag die Apple Watch ja leider beim Provider und da muss sie dann auch wieder hin zurück.
Das war ja auch schon ein ziemlich cooles Angebot, da mal eben so eine Uhr drauf zu legen. Obwohl der Vertrag war ja auch über eine hohe Summe, also von daher.
Bei solchen Verträgen ist es immer so, die machen eine Verbundkalkulation über 2 Jahre. Die sagen, wir haben einen Vertrag, den machen wir um 20 Euro teurer. Im Verlauf von 2 Jahren sind es 480 Euro. Und dann tun wir eine Prämie für 500 Euro raus, und dann kommen wir 0,0 raus. So rechnen die. Aha.
Ich bin kürzlich mit einem serbischen Sprichwort konfrontiert worden. Ich finde, das passt sehr gut. Man kann nicht beides haben. Man kann nicht die Ziege und das Geld haben. In dem Fall, man kann nicht den Vertrag rückgängig machen und die Apple Watch behalten.
Ja, da ist was dran. So, wie löste sich das denn für den Herrn? Der Unternehmenssprecher des Providers sagte auf unsere Intervention, denn der Tobias A. hat sich dann an uns gewendet, weil er nicht weiterkam. Offenkundig war da eine falsche Beratung und er habe das schon an den Kundendienst, an das Qualitätsmanagement zurückgespiegelt. Die mögen das alles prüfen und es seien auch Nachschulungen und Prozessoptimierungen veranlasst worden. Also man hat gesagt, ja, das war ein Fehler. Hat dann die Vertragsverlängerung von Tobias A. zu den vereinbarten Konditionen wieder aktivieren wollen. Und er bekam auch 2 neue Multisim-Karten, für die ihm, wie schriftlich fixiert war, 5 Euro pro Monat berechnet wurden. Und dann sollte er zusätzlich noch eine Gutschrift in Höhe von 50 Euro für die Unannehmlichkeiten bekommen, die ihm entstanden sind. Das war also sehr großzügig von dem Provider, aber es ist ja nicht ganz ungewöhnlich, was da passiert ist. Das hat ja auch was mit der Firmenpolitik zu tun. Urs, würdest du das ähnlich sehen?
Ja, das sind Firmen, die knapp kalkulieren und dann tatsächlich auch in Clinch gehen, wenn irgendwie so ein Fehler passiert, der sie viel Geld kosten würde.
Und ich meine, die Leute, die da arbeiten, sind ja auch ziemlich unter Druck. Also die Berater, die müssen halt Verträge abschließen um jeden Preis sozusagen.
Naja, die sind halt auf Provision. Die sind auf Provisionen angewiesen. Die kriegen Erfolgshonorar. Die kriegen ein Honorar für jeden abgeschlossenen Vertrag. Und das führt natürlich auch dazu, dass da die Sitten gerne verrohen. Es funktioniert leider nicht bei jedem Provider gut, dass er dann den Mitarbeiter auch wirklich unter Kontrolle hat, dass die keinen Mist bauen.
Für Tobias A. ist es ja insgesamt nochmal gut ausgegangen. Das ist ja sehr erfreulich. Damit ihr auch eine Idee habt, wie ihr vorgehen könnt, wenn euch sowas passiert, würde ich Urs jetzt bitten, einmal kurz zusammenzufassen, was sind denn die wichtigsten Sachen, die wir herausgearbeitet haben.
Das mache ich gerne, Ulrike. Das Wichtigste ist, Vertrag ist Vertrag. Der bindet beide Seiten, sowohl den Kunden als auch den Anbieter. Und den kann man mündlich oder schriftlich abschließen. Allerdings mündlich ist insofern schlecht. Ich kann es ganz schwer beweisen. Das, was ich schwarz auf weiß habe, das ist wesentlich leichter für mich nachher durchzusetzen. Und da kommt dann auch der Anbieter nicht mehr raus, wie der Fall Tobias A. zeigt. Er hat es ihm bestätigt schriftlich und damit ist die Sache auch schon erledigt. Anders sieht's aus, wenn ein Vertrag mal abgelaufen ist. Es gibt eine Mindestvertragslaufzeit, für die ist mal gebunden. Das sind maximal 24 Monate in Deutschland. Da hat es vor einiger Zeit eine Änderung gegeben. Es gibt keine Vertragsverlängerung mehr. Ein Vertrag läuft nach spätestens 24 Monaten in eine monatliche Kündigungsfrist rein. Und das gilt auch für alte Verträge. Auch alte Verträge fallen jetzt unter diese neue Regelung. Wenn da eine schlechtere Regelung im Vertrag steht, gilt die nicht mehr, weil sich das Gesetz inzwischen geändert hat. Das heißt, ich kann aus jedem Vertrag, aus jedem Telekommunikationsvertrag binnen eines Monats aussteigen und sagen, wenn du noch mehr haben willst, verklag mich doch.
Das freut dann auch den Rechtsanwalt.
Allerdings.
Super. Ja, sehr schön. Das war's erstmal wieder für heute. Vielen Dank an euch beiden. Vielen Dank an euch, die ihr da draußen zugehört habt, dass ihr bei uns wart. Wenn ihr die Tipps nochmal nachlesen wollt, geht auf unsere Webseite. Das ist ct.de/vorsichtkunde. Dort findet ihr auch alle weiteren Informationen und weitere Folgen. Wenn ihr selbst schon mal sowas erlebt habt oder noch Fragen habt, schreibt uns gerne in die Kommentare. Die lesen wir auch und werden sie aufgreifen. Für heute machen wir erstmal Schluss. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.